Deutschlandfunk, Kultur heute.
Keine Schauspieler, kein Regisseur, keine Personenführung. Das Schauspiel Essen lädt zum Liebesdiskurs mit Robotern und KI und nennt es Nessun Dorma. Mehr über das Roboterschauspiel am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Willkommen. Mit klassischer Moderne fangen wir an. Weibliches Selbstbewusstsein moderner Frauen, das spiegelt sich in den gestreckten Frauenporträts des Malers Amedeo Modigliani. Die ruhigen, nach innen blickenden, unaufgeregten Figurenstudien und Akte zwischen 1910 und 18 sind große Kunst, buchstäblich, weil Modigliani seine Figuren streckte. Und sie waren ein Skandal. Die Polizei monierte unanständige Entblößung in seiner Pariser Schau etwa von 1917. Den still kontemplativen Körperstudien stand hingegen ein ziemlich exzessiver Lebensstil ihres Schöpfers gegenüber. In Stuttgart hat die Schau Modigliani Moderne Blicke begonnen. Christian Gampert war da.
Der liegende Frauenakt auf weißem Kissen, den Amadeo Modigliani 1917 gemalt hat, ist der Endpunkt und Höhepunkt der Schau. Aber er ist auch ihr intellektueller Ausgangspunkt. Das Bild gehört der Staatsgalerie Stuttgart und es lag nahe, Modiglianis Blick auf den weiblichen Körper einmal näher zu untersuchen. Der ist nämlich weitaus kühler und bewundernder, als die erotischen Konnotationen es ahnen lassen. Modigliani lässt den Frauen ein provozierendes Selbstbewusstsein in einer Zeit, als man dies erst erkämpfen musste. Es bot sich aber auch an, das Zustandekommen dieses makellosen Stils, der aus scharfkantigen Umrissen und glatten Flächen ikonische Figuren schafft, einmal näher zurückzuverfolgen, jenseits der Aufregung von 1917, als die Galeristin Berthe Weil einen solchen Modigliani-Akt in Paris ins Schaufenster hängte und sofort die Polizei kam, weil dort Schamhaare zu sehen waren. Modigliani ist tief im Studium der klassischen Antike und der italienischen Renaissance verwurzelt. Noch viel wichtiger ist möglicherweise seine Zeit als Bildhauer, als er sich intensiv mit nackten Karyatiden beschäftigt. Die in Stuttgart gezeigten vorbereitenden Zeichnungen belegen eine extreme Stilisierung, die auch mit afrikanischen und ägyptischen Elementen spielt. Modiglianis Pariser Freunde Constantin Brancouge und Jacques Lipschitz arbeiten noch viel stärker mit solchen ins Abstrakte gezogenen, primitivistischen Formen. Von hier aus werden dann auch die unfassbar leeren Gesichter verständlicher, die Modigliani in den 1910er Jahren in seinen Porträts zeigt. Es ist eine Art von Melancholie, die aus der Epoche geboren ist. Der Weltkrieg steht schon vor der Tür, der Kubismus wird alle Formen zerbrechen, während Modigliani auf dem menschlichen Gesicht und dem Körper beharrt und aus ihm gerade in seiner Maskenhaftigkeit einen jeweils individuellen Typus macht. Kuratorin Nathalie Lachmann.
Diese Arbeit mit der Figuration und dem Porträt und dem Akt, die passierte eben schon in den 10er Jahren. Viele seiner Werke erscheinen daher oft wie so ein Vorgriff auf die neue Sachlichkeit.
Modigliani porträtierte die gesamte Pariser Bohème, Picasso, Chaim Soutine, Juan Gris, Max Jacob. Und er porträtierte nicht wenige Frauen, von dem frühen, blau umflorten Bild, das nur die Jüdin heißt, bis zu Dienstmädchen, Journalistinnen und Frauen mit Unisex-Bubikopf. Frisur, die ein selbstbestimmtes Leben im Kunst- und Showgeschäft anstrebten. Trotz eines wilden Lebenswandels sind Modiglianis Bilder von großer Klarheit. Die Ausstellung versucht nun, die Werke in neue Zusammenhänge zu stellen, mit überraschenden Ergebnissen. Es ist nicht so bekannt, dass Modigliani mit dem deutschen Expressionisten Ludwig Meidner befreundet war und sich mit Wilhelm Lehmbruck austauschte.
Wenn wir die Gemälde von Modigliani vergleichen, die ab 1916 entstanden sind, mit diesen extrem gelenkten Hälsen, die so diese gotisierende Bildsprache haben, an diese Madonnen erinnern und wir dann die große Sinnende von Lehmbruck vergleichen, dann sehen wir ähnliche gotische Formzitate.
Die vergleichende Betrachtung ist neben der großen Zahl hochkarätiger Modigliani-Bilder das große Pfund der Ausstellung. Denn nebeneinander gehängt sind Ähnlichkeiten gerade in der typisierenden Menschendarstellung vor allem mit Paula Modersohn-Becker und Egon Schiele unverkennbar. Modigliani, der Solitär, ist ein Verwandter von Jeanne Mammen, aber auch des des schwermütigen Wilhelm Lehmbruck. Im letzten Saal treffen wir dann auf mehrere liegende Modigliani-Akte, Frauen, die die Selbstverständlichkeit ihrer Nacktheit mit der Distanz einer modernen Venus zeigen. Nur gucken, nicht anfassen heißt das, oder jedenfalls nur, wenn die Frau es will. Das zu malen ist nicht chauvinistisch, genauso wenig wie das Pompeji-Rot der Haut dieser Frauen realistisch ist. Sie sind eine völlig artifizielle, unerreichbare Attraktion in einer Ausstellung, die man gesehen haben muss.
Modigliani, moderne Blicke. Begonnen hat diese Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart. Im April nächsten Jahres wird sie nach Potsdam gehen. Ziemlich begeistert, berichtete Christian Gampert. Den renommierten britischen Booker-Preis 2023 hat der irische Autor Paul Lynch gewonnen. Der 46-Jährige erhielt die Auszeichnung für seinen Roman Prophet Song. Das ist Lynchs fünfter Roman über eine tyrannische irische Regierung, ein autoritär regiertes Land. Und natürlich ein Spiegel auch über die Ängste in der Gegenwart. Christoph Prössel über Buch und Autor.
Prophet Song ist ein dystopischer Roman, nicht angelegt in irgendeinem fernen Land, sondern in der Republik Irland. Es ist eine Erzählung, in der eine Frau erleben muss, wie langsam ein totalitaristisches System in ihr Leben hineinkriecht und alles über den Haufen wirft.
What's really happening here is the norm is no longer the norm.
Was wir in diesem Buch sehen, ist, die Norm, das Normale ist auf einmal nicht mehr normal, sagt der irische Autor Paul Lynch. Wir sind in Dublin. Eine populistische Regierung wurde gewählt. Erstmal ist es nicht wirklich merkwürdig. Dann werden die Medien eingeschränkt. Demokratische Grundsätze lösen sich auf.
Democratic norms are beginning to sort of slide and disappear.
Larry Stack ist Lehrer und in der Gewerkschaft aktiv. Er wird für eine Befragung einberufen. Die gerade erst gewählte National Alliance Partei hat den Ausnahmezustand erklärt. Larry wird inhaftiert, ohne Anklage. Eilish, seine Frau, versucht herauszufinden, was mit ihrem Mann geschehen ist. Sie bemüht sich, ihre vier Kinder zu beruhigen, die Familie zu beschützen. Schläger sollen die Familie einschüchtern. Die Nachbarschaft wird feindselig. Das Land wird zum Militärstaat, rutscht in den Bürgerkrieg ab. Eilish muss schließlich fliehen. Inspirieren ließ sich Paul Lynch von Hermann Hesses Roman Steppenwolf. Damals stolperte er über eine Passage, in der der Protagonist Harry Haller auf das Deutschland des Jahres 1927 blickt. Politische Unruhen, Rassismus, Fremdenhass. Und Haller sagt, der nächste Krieg ist unausweichlich.
We had this sort of surge of populism and sort of defensive nationalism across the EU.
Überall in der Europäischen Union sehen wir einen aufsteigenden Populismus. Wir hatten Trump, wir hatten Brexit und der Zusammenbruch Syriens hat mich beschäftigt und vor allem, wie die EU mit diesen Flüchtlingen umgegangen ist.
Treated by Europe and that crisis which was the greatest refugee crisis since World War II.
Um das Unvorstellbare vorstellbar zu machen, hat Paul Lynch den Horror mitten in Europa angesiedelt. In einer Gesellschaft, die vermeintlich gefestigt ist, sicher. Und weil wir so ermüdet sind von den Nachrichten, so überwältigt und gleichgültig zugleich, ist Fiktion das richtige Mittel, dieses Thema noch einmal ins Bewusstsein zu holen, sagt der irische Autor. Es sei eine so unglaubliche Entscheidung, sich in ein Flüchtlingsboot zu setzen. Wir verstehen das offenbar gar nicht und als Autor wollte ich das wirklich thematisieren.
Christoph Prössel stellte den Booker-Preisträger vor den irischen Schriftsteller Paul Lynch. Oden, Hymnen und Elegien und das in hohem Ton antikisierend, das Wiederkommen der Götter erwartend. So hat Hölderlin gedichtet, selbst als er schon die Hälfte des Lebens geistig umnachtet war, wie man so sagt. Heidegger las Hölderlin als Seinsdenker und sah das Unverborgene gleich am Werk. Nah ist, schwer zu fassen, der Gott, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Berühmte Zeilen. Seit 1978 gab es ein neues, passioniertes Editionsprojekt. Der unorthodoxe Herausgeber von Hölderlins Werken war der 1939 in Apolda geborene Dietrich Eberhard Sattler. Er ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Den Literaturkritiker und Publizisten Willi Winkler habe ich gefragt, warum war dieser Sattler, dieser Herausgeber Eberhard Dietrich so wichtig?
Er ist deswegen wichtig, weil er zusammen mit Kadi Wolf vom Verlag Roter Stern Hölderlin wiederentdeckt hat, und zwar, Sie haben Heidegger schon erwähnt, entheideggert hat und ihn als nationalen Heros weggeschmissen hat und als linken Heros wiedererstehen hat lassen. Wichtig ist natürlich auch, dass Sattler tatsächlich ohne akademische Ehren war, also wirklich ein Autodidakt, das heißt ein Enthusiast. Natürlich hat Kohl irgendwann gesagt, in Hölderlin war ich gut, aber ich bin ziemlich sicher, Kohl, wenn er ihn denn wahrgenommen hat in der Schule oder im Studium, hat noch den patriotischen Hölderlin kennengelernt, den der berühmte Hölderlin-Herausgeber Friedrich Beißner 1943 noch in den Tornister der Wehrmachtssoldaten gesteckt hat.
Die Frankfurter Ausgabe war ein unglaubliches Projekt, 30 Jahre lang dran gearbeitet. Was unterscheidet die von anderen Ausgaben?
Sie ist bis ins Äußerste texttreu. Also wir müssen natürlich zunächst sagen, Hölderlin ist niemand, der fertige Texte hinterlassen hat, jedenfalls nicht mehr ab dem 32., 33. Lebensjahr. Er ist ja bekanntlich interniert worden, er war geisteskrank. Es gibt ab einem gewissen Punkt keine kodifizierbaren Verse von Hölderlin, aber es gibt unendlich viele Versuche im Schreiben. Und Hölderlin hat sich für nichts entschieden und dem ist der Herausgeber Sattler gefolgt. Er sagt, es gilt das Dichterwort buchstäblich, also es wird bei mir keine Eingriffe, es gibt keine autoritären Eingriffe in den dichterischen Text, der im Entstehen ist. Also man sieht in dieser Ausgabe, in der Faksimile-Ausgabe, das Entstehen eines Gedichts, aber auch das Scheitern des Dichters an seinem Gedicht. Eine Karriere, dass jemand als Flüchtling aus der DDR kommt, die Schule abbricht, dann die Berufsschule abbricht und Werbegrafiker wird, aber im Café sitzt und Sartre liest und sagt, ich bin Schriftsteller in Kassel. Man muss sich das mal vorstellen, dass man da denkt, ich bin ein Literat, ich habe was anderes im Kopf als ihr. Die neue Editionsform, die Sattler durchgesetzt hat, die ist heute maßgeblich. Man kann nicht mehr als grauer Philologe sagen, es gilt das Dichterwort nach meiner Entscheidung, sondern es gilt das Dichterwort.
Es gilt das Dichterwort. Willi Winkler zum Tod des Hölderlin-Herausgebers und Librettisten Dietrich Eberhard Sattler. Der Modulbau, und wir kommen damit zur Architektur, das serielle Bauen, das hat seinen Schrecken längst verloren und muss nicht triste Platte in Massensiedlung heißen. Im Gegenteil, anspruchsvoller Modulbau kann aus Holz sein, kann sozialer Wohnungsbau sein, kann ästhetisch sehr ansprechend sein. In der Sowjetrepublik Usbekistan gab es das nach einem Erdbeben Mitte der 60er Jahre ganz planvoll. Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau ist mit der usbekischen Kulturstiftung ins Nationale Kunstmuseum nach Taschkent gefahren, hat erfahren, dass sich Usbekistan um einen Platz auf der Welterbeliste bemüht, genau mit dieser Architektur. Und ihn habe ich gefragt, was ist bitteschön usbekische Moderne?
Taschkent ist wirklich etwas ganz Besonderes. Die Stadt ist 1966 zerstört worden in einem großen Erdbeben, nachdem man 300.000 Obdachlose hatte und eben fast alle Monumentalbauten der Stadt zerstört wurden. Und Chruschtschow und dann Brezhnev haben sich entschlossen, Taschkent wieder aufzubauen als eine Art Schaufenster des Staatssozialismus. Und das ist ihnen auch ziemlich gut gelungen. Man hat ganz neue Wohnviertel gebaut, sehr aufgelockerte, mit offenen Parkanlagen, mit frei eingestellten Monumentalbauten da drin. Und alle diese Gebäude oder fast alle sind irgendwie dekoriert. Und zwar sehr, sehr spannend. So ein bisschen angelehnt an die alten islamischen Dekore Zentralasiens, aber eben durchaus modernisiert. Also zum Beispiel die Baumwolle spielt eine Riesenrolle. Die taucht überall wieder auf. Oder man hat ganze Mosaikenzyklen gemacht über die Raumfahrt. Oder auch ganz abstrakte Muster. Also ganz faszinierend. Man geht durch die Stadt durch und guckt sich ständig Oberflächen an.
Alle sind dekoriert, sagen Sie, das kenne ich in begrenztem Umfang, aber auch aus der DDR-Architektur, ne?
Ja, das ist an sich überhaupt nichts Besonderes gewesen. In den 1960er Jahren gab es international diese Bemühungen, die als sehr kalt empfundene Moderne durch die Oberflächendekore zu beleben.
So wandhohe Mosaike, ne?
Wandhohe Mosaike, Reliefs etc. Das finden wir ganz oft auch als Kunst am Bau in der alten Bundesrepublik und selbstverständlich auch in der DDR. Aber in dieser Dichte und in dieser auch künstlerischen Qualität wie in Taschkent erinnere ich mich nicht, das irgendwo mal gesehen zu haben und vor allen Dingen nicht in der ganzen breiten Typologie. Also wirklich vom kleinen Zeitungskiosk, der sein kleines Relief hat, über den U-Bahnhof, über die großen öffentlichen Bauten, die ganzen Fassaden sind dekoriert worden, zum Beispiel am Radiohaus, hat ein riesiges abstraktes Mosaik ganz faszinierend gemacht. 1966, da galt eigentlich die große Regel des sozialistischen Realismus noch und da hat man aber eben in Taschkent ganz abstrakte Kunst gemacht, bis hin zu den Wohnbauten, bei denen dann eben immer die Stirnseiten der Plattenwohnbauten ausgestattet wurden mit entweder abstrakten Mustern oder so ein bisschen islamisierend oder eben auch so, ja, wir feiern die große Raumfahrt.
Gretchenfrage, kann man das erhalten? Muss man das erhalten?
Also man muss es auf jeden Fall erhalten, das ist gar keine Frage. Aber es ist extrem kompliziert, einfach deswegen, weil der Beton kaputt geht, auf dem der Großteil dieser Mosaiken aufgetragen ist, weil die Gebäude schlecht gepflegt werden. Usbekistan ist ein armes Land, weil auch die Leute nicht unbedingt bis jetzt den engen Bezug dazu haben. Das war übrigens ein wichtiges Thema bei dieser Tagung. Wie bindet man die Bevölkerung ein, die nämlich bis jetzt diese Gebäude einfach benutzt und deswegen auch oft zernutzt? Das ist durchaus ein Problem.
Was kann man A jetzt tun, Nikolaus Berner, und B, Sie haben gesagt, das soll auf die Welterbeliste. Ist das aussichtsreich?
Ich denke in gewisser Weise schon. Also vor allem, was man tun muss, ist eben genau erstmal die Inventarisierung. Man muss erstmal gucken, was da ist. Dann muss man gucken, in welchem Kontext das Ganze steht, eben zum Beispiel zu der wirklich faszinierenden Dekorationskultur der sozialistischen Länder insgesamt. Und da merkt man dann ganz schnell, wenn man sich dann in die Richtung der Welterbeliste bewegt, ja, diese ganze sozialistische Kunst der Moderne ist bis jetzt praktisch nicht vertreten auf der Welterbeliste. Und vor allem gerade Taschkent war ganz, ganz wichtig als, ja, Schaufenster. Dorthin sind zum Beispiel die Staatsleute aus Afrika und aus Asien, aus den jungen unabhängigen Staaten, richtig eingeladen worden, um zu zeigen, der Sozialismus kann erstens nationale Traditionen weiterführen, aber er kann auch etwas völlig Neues machen. Etwas Neues ökonomisch und auch etwas Neues gestalterisches und etwas Neues sozial. Das heißt, das kommt alles zusammen. Und wenn die Usbeken klug sind, erzählen sie genau diese internationale Geschichte. Jetzt sind die derzeitig noch so ein bisschen auf dem Trip, ja, wir erzählen die Usbeker Moderne oder die Taschkenter Moderne. Das ist aber zu eng. Das Interessante an Taschkent ist, dass es wirklich weltweite Auswirkungen hatte, weil es so ein Schaufenster war. Und das macht die ganze Sache auch wirklich richtig spannend.
Sagt Nikolaus Berner. Nessun Dorma ist bekanntlich eine Arie aus der Oper Turandot von Giacomo Puccini. Im Schauspiel Essen klingt das aber alles ganz anders. Nessun Dorma ist da ein musikalischer Liebesdiskurs für zwei Roboter geworden. Programmiert haben das vier Künstler aus dem steirischen Graz. Sind Maschinen auf der Bühne glaubhafte Gefühlsproduzenten? Und wird die Oper oder das Theater bald von solchen Darstellern aus Blech- und Schaltkreisen ersetzt? Dorothea Markus hat Nessun Dorma in Essen besucht und so ihre Zweifel.
Arca und Puccini verlieben sich, auch wenn sie aus ganz verschiedenen, nun ja, Gesellschaftsschichten kommen. Arca ist ein Hochglanz-Chirurgenarm, steril weiß glänzend und voll beweglich. Befestigt ist er auf einem runden Tisch, kann sich aber schnurrend verbeugen, in die Höhe schrauben, um sich selbst drehen und mit einem Pinsel schwungvolle Bögen auf den Tisch malen. Die so bereits entstandenen Zufallskunstwerke sind als Bühnenbild aufgehängt. Puccini dagegen sieht aus wie selbst gebastelt, ein eher klappriger Putzroboter aus Lappen, Lampe, Wischmopp. Unermüdlich surrt er oder sie über die Bühne. Menschen sind hier dagegen an diesem Abend gar nicht zu sehen. Vor allem ein Befehl, Follow Ignore, bewirkt, dass hier in Essen so etwas wie eine Bühnenhandlung entsteht. Die beiden Maschinen sind darauf programmiert, sich immer wieder anzusehen und umeinander zu kreisen. Das sieht von außen ein wenig aus wie Liebende, verfangen im ewigen Tanz von Nähe und Distanz.
So wie Kleist es sich gewünscht hätte. Als Marionetten mit unendlichem und überzeitlichem Bewusstsein, das sich selber ausblenden und vergessen kann und darin zur wahren Schönheit findet. Aber sie tanzen als Lebende, das heißt als solche, die sich bald verlieren und daran zugrunde gehen werden.
Tatsächlich wirkt es manchmal so, als würden Puzzi und Arca miteinander kommunizieren. Doch ihre Dialoge wirken oft eher wie wild zusammengewürfelte Pseudopoesie. Wenn ich dich sehe, steht mein nicht vorhandenes Herz still. Oder ich bin gefangen im Sturm meiner Simulation. Und auch jene unwillkürliche Grazie und Eleganz, die der Autor Heinrich von Kleist 1810 in seinem berühmten Essay über das Marionettentheater unbewussten Objekten zugeschrieben hatte, stellt sich nicht ein. Das Hin und Her der Maschinen wirkt doch ziemlich mechanisch.
Puccini versucht zu singen. Puccini sucht nach den Tönen.
6 Monate lang haben Elsa Sophie Jach, Thea Hoffmann-Axthelm, Markus Schubert und Sebastian Arndt programmiert. Aber vor allem die Grundbefehle. Denn ein großer Teil dessen, was auf der Bühne passiert, ist Zufall. Die Computer reagieren live aufeinander, im Random Mode. Und auch, was sie sagen, wirkt wie zufällig aus dem Bausteinkasten der Liebeslyrik gefischt. Ebenso die Arienfetzen, die erklingen.
Ohne Worte lässt es sich besser leben, aber das wissen die beiden noch nicht.
In der Arie Nessun Dorma geht es um das Rätsel eines Namens. Am Schluss der Oper Turandot bringt sich die Sklavin Leo um, um ihn nicht zu verraten. Auch am Schluss des Liebesdialogs bringen sich die beiden Roboter um, löschen ihre Festplatten, beenden ihre von vornherein unmögliche Liebe. Als Versuch wirkt das ganz interessant, manchmal auch lustig, wenn Puccini Arca mit einer Hollywood-Legende vergleicht und Arca das nicht auf Greta Garbo oder Marlon Brando, sondern auf Wall-E bezieht. Doch Empathie, Einfühlung, Berührung mit der Geschichte der Roboter stellt sich am Ende trotzdem nicht ein. Nessun Dorma am Schauspiel Essen bleibt ein putziges, aber auch unausgereiftes Experiment. Beruhigend ist nur, dass berührendes Theater eben doch mehr zu sein scheint als die künstliche Simulation von Gefühlen.
Das sagte Dorothea Markus. Der polnische Schriftsteller Paweł Hülle ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Mehr in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Weiser Dawidek heißt der erste Roman von Paweł Hülle, ein Buch, mit dem er gleich 1987 den Durchbruch geschafft hat. Es geht darin um einen jüdischen Jungen, der in der kommunistischen Nachkriegszeit plötzlich in einer Danziger Schule auftaucht, alle fasziniert und wieder verschwindet. Der Erzähler, ein Mitschüler, macht sich auf die Suche nach ihm und begibt sich dabei auf die Spuren der Stadtgeschichte von Danzig, der Geburtsstadt von Paweł Hülle.
Es ist vor allem der Versuch, meine eigene Existenz zu verstehen. Dies jedoch an einem besonderen Ort und in einer besonderen Zeit. Mein Ort war und ist Danzig. Und dieser Ort breitet auf natürliche Art seine Vergangenheit aus. Die Geschichte Danzigs wurde viele Jahre lang einseitig interpretiert. Sie wurde verunstaltet, verfälscht, und zwar sowohl auf deutscher als auch auf polnischer Seite. Ich gehöre aber einer Generation an, die das Kriegstrauma nicht geerbt hat. Auf jeden Fall habe ich mich ihm nicht ergeben.
Paweł Hülle war das über Danzig. 2004 schrieb er ein weiteres wichtiges Werk, den Thomas Mann-Roman Kastorp. Gegen das Schweigen gegen Antisemitismus, so ist ein musikalischer Abend heute am Berliner Ensemble überschrieben, initiiert von Pianist Igor Levit unter dem Eindruck, dass es in Deutschland zu wenig Solidarität für die Opfer des Terrorüberfalls der Hamas gibt. Auch im persönlichen Umfeld habe er in diesem Zusammenhang Enttäuschungen erlebt, so Levit heute im Deutschlandfunk Kultur.
Ich habe ihm die Frage gestellt, ich habe gesagt, auf deutschen Straßen explodiert Judenhass. Aus verschiedensten politischen, gesellschaftlichen Richtungen. Wo seid ihr? Habe ich einige gefragt. Einer zum Beispiel antwortete mir mit dem Satz, ja, aber Israel ist ja so kompliziert. Und dann habe ich gesagt, mein Freund, nochmal von vorne. Ich spreche nicht über Israel und den Nahost. Ich spreche über Antisemitismus in Deutschland. Und das ist ein Beispiel, das ich Ihnen gebe, unter vielen, wo mir diese Indifferenz sehr wehgetan hat.
Das war der Pianist Igor Levit, Initiator eines Konzerts gegen Antisemitismus, heute Abend in Berlin. Das Kunstkollektiv Zentrum für politische Schönheit hat heute vor dem Kanzleramt in Berlin eine Aktion für ein AfD-Verbot gestartet. Mit Fotomontagen, auf denen zum Beispiel der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke hinter Gitterstäben zu sehen ist und mit Zitaten über Lautsprecher, die quasi als Beweisstücke ein AfD-Verbot begründen sollen. Parallel dazu stellte die Initiative ein manipuliertes Video von Bundeskanzler Scholz online, um den Eindruck zu erwecken, auch Scholz würde sich für ein AfD-Verbot einsetzen. Und das sogenannte Krimgold ist heute aus den Niederlanden in die Ukraine zurückgekehrt, nach fast 10 Jahren. Der Goldschatz war zwischen die Fronten des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine geraten. Denn als die Russen die Krim annektierten, war der Schatz gerade bei einer Ausstellung in Amsterdam zu sehen.
Die Kulturmeldungen waren das mit Doris Schäfer-Noske am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse daran. Nach uns die Nachrichten, die Informationen am Abend berichten dann über die aktuelle Lage in Gaza und Israel.